Herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen. Ich bin wie immer hier mit Philipp. Hallo Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Philipp, du warst gestern in Fürth, bist mitten in der Nacht zurückgekommen. Wir haben ein aufregendes Pokalspiel hinter uns. Am Ende hat es, glaube ich, dem einen oder anderen VfL-Fan wieder mehr Nerven gekostet, als man vielleicht zwischenzeitlich mit der 0-2-Führung gehofft hatte. Ja, aber lass uns mal über das Spiel sprechen. Wie waren so deine Eindrücke vor Ort?
Ich war ja dann ganz froh, dass es doch keine Verlängerung gab, obwohl ich sie für die Rückfahrt mit dem Zug schon eingepreist hatte. Insofern, damit musste man ja schon fast rechnen bei einem Spiel auf Augenhöhe gegen einen Ligakonkurrenten. Und ich glaube, dieses Spiel auf Augenhöhe war es ja dann schlussendlich. Also wir hatten wenige Torchancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit ist sehr, sehr wenig passiert. Die Chance von Rasmussen, die er dann auch zu 0-1 geführt hat, war praktisch die erste überhaupt in diesem gesamten Spiel. Und es war ein spielerisch eher höhepunktarmes Spiel aus meiner Sicht. Und der VfL war einfach effizienter. Das war der große Unterschied zwischen Fürth und dem VfL. Und in der Schlussphase war Fürth drückend überlegen. Also da gab es ja auch mehrere Chancen noch für die Spielvereinigung. Und ich glaube, wenn das Spiel noch mal 5 oder 10 Minuten länger gelaufen wäre, dann wäre auch der Ausgleich passiert. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was dann in der Verlängerung gewesen wäre. Fürth mit dem Sprung der VfL, mit vielen jungen Spielern dann auf dem Platz. Es gab ja viele verletzungsbedingte Wechsel, werden wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also insofern war es gut, dass es nach 90 Minuten Schluss war und am Ende ist das, was zählt, nämlich das Weiterkommen, und das hat der VfL erreicht.
Sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube, in einem Pokalspiel geht es dann letztendlich immer ums Weiterkommen. Es geht immer darum, am Ende irgendwie das Spiel zu ziehen. Ich glaube, da können wir drei Kreuze machen, dass genau das auch funktioniert hat. Gleichzeitig gab es natürlich auch ein paar Dinge, auf die wir gleich auch nochmal ein bisschen eingehen können, die vielleicht jetzt nicht ganz so positiv waren. Aber um erstmal nochmal das Gute hervorzuheben, ich glaube, am Ende war es ein sehr, sehr guter Kampf, eine starke Mannschaftsleistung auf der kämpferischen Ebene. Ich sehe das ja ähnlich wie du. Wäre das Spiel noch etwas länger gegangen, dass es vermutlich in die Hose gegangen wäre, auch aufgrund der Unterzahlsituation, die man durch die Verletzung von Bomb hatte, die sicherlich keine Erleichterung war. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, es war ein Spiel auf Augenhöhe, was man sicherlich auch erwarten konnte. Es war kein angenehmes Los. Ich glaube, in der ersten Runde gegen einen Viert- oder Fünftligisten zu spielen, ist dann doch immer noch angenehmer, gerade am Anfang der Saison, wo sich alles noch finden muss. Aber um den Punkt da zu setzen, wir sind eine Runde weiter. Wir haben das Geld für die zweite Runde sichern können, was uns sicherlich auch auf dem Transfermarkt nochmal weiterhelfen wird, worauf wir später nochmal eingehen können. Das ist die Hauptsache. Worauf, was man natürlich schon betonen muss, und das war gestern der Punkt, ich wollte mir die Freude über das Weiterkommen nicht so trüben. Was man aber schon sagen muss, es war jetzt natürlich spielerisch keine starke Leistung. Ja, man war sehr effizient vor dem Tor. Trotzdem ist es offensiv noch verdammt viel Luft nach oben. Das muss man leider auch so hart sagen. Natürlich kann das auch ein Stück weit die Spielweise sein, wie der VfL in dieser Saison auftreten möchte. Aber wirklich spielerisch funktioniert da noch nicht so viel. Und man ist natürlich ein Stück weit auch abhängig von Einzelpersonen. Das ist in der zweiten Liga einfach so, das muss man so sagen. Gestern hat Gerrit Holtmann gefehlt, der, wenn er fit ist, ein Ausnahmespieler in der zweiten Liga ist, aufgrund seiner Geschwindigkeit, aufgrund seines Zugs zur Linie. Aber die ganze Saison über 34 Spiele plus X im Pokal, sich darauf zu verlassen, ist natürlich schwierig.
Ja, ich sehe das ähnlich. Man hatte in der Offensive ja im Grunde bis auf die Tore auch keine weiteren Chancen. Also Hofmann und Rasmussen haben mit ihren Toren für maximale Effizienz gesorgt, haben diese beiden Tore erzielt, die man dann auch in so einem Spiel braucht. Und der defensive Block stand wahnsinnig gut. Also gerade das Zentrum wieder, und das hat man ja auch schon gegen Hertha und gegen Braunschweig gesehen, als der VfL wahnsinnig gut stand und auch wenig zugelassen hat. Steinbinder, Metz, auch Jocker nehme ich damit rein. Das Zentrum war dicht und auf den Außenverteidigerpositionen gab es ja gestern auch mehrere Wechsel. Wittek musste in der zweiten Halbzeit irgendwann angeschlagen raus. Olsen schon in der ersten Halbzeit, dann kamen Bomben rein. Bomben musste später rausgenommen werden. Es gab keinen Ersatz, weil der VfL schon 5-mal gewechselt hat. Und auf der Wittek-Position hat Sabas sein Profi-Debüt gegeben. Insofern, das war war auch dann nicht ganz einfach und deshalb können alle froh sein, dass man dieses Spiel auch gut überstanden hat, wobei natürlich jetzt diese drei Verletzten, ja, das ist schon bitter. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Wittek gab gestern schon ein bisschen Entwarnung, wobei man muss natürlich schauen, das nächste Ligaspiel gegen Osnabrück ist schon am Freitag, also ist ja halt die Frage, ob er bis dahin wieder fit wird. Olsen hatte schon Probleme mit der Achillessehne von vor dem Spiel, ob da noch unklar, ob er es schafft bis Freitag. Und Bomb, da hat Uwe Rösler schon klar gesagt, dass das könnte eine längere Geschichte werden. Und das täte natürlich weh, weil er auf zwei Positionen eingeplant ist, rechter Außenverteidiger und im defensiven Mittelfeld. Aber nochmal zurück zu diesen Stärken und Schwächen gestern in diesem Spiel. Claudi, das ist ja etwas, was sich so ein bisschen auch durch die ersten Spiele zog. Ne? Also Spiele des VfL Bochum, ich stelle jetzt mal die These auf, werden in dieser Saison wahrscheinlich sehr wenige Tore bereithalten, weil man hinten aktuell steht und vorne nicht so gefährlich ist. Gehst du da mit oder siehst du das anders?
Surprise, surprise, gehe ich damit. Aber bevor ich auf deine These eingehe, möchte ich nochmal die Defensive explizit loben. Ich glaube, wir sind es in Bochum kaum gewohnt, dass eine Defensive so dermaßen gut steht, wie sie jetzt die ersten drei Spiele stand. Ich möchte auch Steinwender nochmal ein Stückchen hervorheben. Der so ein bisschen für mich ein Transfer ohne eine große Erwartungshaltung war. Ja, man hat für ihn Ablöse bezahlt. Er kam von einem Verein, der letztes Jahr in Schottland sehr erfolgreich war. Gleichzeitig war jetzt kein Name, der in Deutschland bei vielen Fans auf gerade Bochum auf dem Schirm war. Und ich glaube auch so die ersten Testspiele, ja, hat ordentlich gespielt, ist aber auch nicht groß aufgefallen, weder negativ noch positiv, hat einfach seinen, in Anführungsstrichen, Stiefel runtergespielt. Genau das Gleiche macht er jetzt in den ersten drei Pflichtspielen, aber in einer derart ruhigen und ja positiven Art und Weise, dass ich das hier einfach mal loben möchte, weil er für mich einfach bisher einer der stärksten Transfers dieses Sommers ist. Er hat die Abwehr extrem stabilisiert, zieht so viele Zweikämpfe, sehr, sehr positiv. Für mich bisher einer der stärksten Spieler der Saison und das eben, obwohl er nicht so eine krasse Ausstrahlung hat, wie zum Beispiel andere Innenverteidiger, wo die ihre Gegenspieler fast auffressen, sondern einfach die Art und Weise, wie er auf dem Platz spielt und spielt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine, aber es passt einfach für mich bei ihm gerade.
Ja, er spielt unaufgeregt, er spielt solide, er spielt abgeklärt. Das, also ich vergleiche ihn ein bisschen und dann, das sollte man jetzt vielleicht nicht falsch verstehen, mit Erhan Masovic. Der hatte auch immer eine sehr ruhige Verteidigungsart, aus meiner Sicht aber oft zu ruhig, weil sie teilweise zu naiv war, weil ich das Gefühl hatte, bei Masovic, der spielt mit angezogener Handbremse manchmal. Also die haben beide diese Ruhe, aber bei Erhan Masovic ist die Ruhe eher ins Negative gekippt, dass man manchmal dachte, der ist jetzt gedanklich auf zwei Sekunden zu spät. Und bei Michael Steinwender ist es umgekehrt. Also deshalb, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber sie haben beide eine ruhige Spielweise, aber bei Steinwender geht das ins Positive, der ist wirklich souverän unterwegs und er steht auch einfach ein sehr, sehr gutes Steckenspiel. Wie viele Schüsse er allein jetzt schon in den ersten drei Partien geblockt hat, das ist auch schon wirklich beeindruckend.
Absolut. Wie gesagt, für mich aktuell einer der Faktoren, warum wir hinten so sicher stehen. Aber jetzt gehe ich nochmal auf deine These ein, bei der ich mitgehen würde, dass wir in dieser Saison nicht so viele torreiche Spiele beim VfL sehen würden. Das sehe ich auf der einen Seite positiv. Ich glaube, eine Defensive zu haben, die wenig zulässt, das ist in der zweiten Liga sehr, sehr wichtig. Und das haben wir im letzten Jahr bei Schalke gesehen. Ich möchte den Vergleich jetzt nicht ziehen. Schalke war am Ende natürlich super erfolgreich. Ich habe meine Zweifel, dass es so hoch für den VfL hinausgehen kann in dieser Saison. Trotzdem haben wir gesehen, dass man mit dieser Art und Weise sehr, sehr viele Spiele gewinnen kann, sich sehr, sehr schnell auch oben in der Tabelle platzieren kann und man ein unangenehmer Gegner ist. Jetzt kommt für mich ein Stück weit das Aber. Ich glaube, diese Spielweise über die gesamte Saison durchzuspielen ist unfassbar aufwendig, unfassbar schwierig. Und kann im Zweifel auch immer wieder zu Situationen führen, die nicht ganz so einfach sind. Wenn du so eine super defensive Spielweise hast und das eben deine DNA ist, deine Prägung, es wird Spiele geben, wo du in Rückstand gerätst. Es wird vielleicht auch mal zwei oder drei Spiele in Folge geben, wo du in Rückstand gerätst. Und dann den Schalter umzulegen, aus dieser stabilen Defensive heraus und dann eben die Tore zu schießen, die du brauchst, um zu punkten, kann verdammt schwierig sein. Und ich glaube, dass uns dafür auch ein Stück weit aktuell noch die Qualität vorne fehlt. um diesen Switch dann hinzubekommen. Warum sage ich das? Ich gucke mir Berkant Tas zum Beispiel an. Unfassbar toller Fußballer, hat auch, glaube ich, immer wieder in den ersten Spielen angedeutet, wie gut er am Ball ist, was er dem Spiel geben kann. Wenn wir jetzt allerdings so eine super defensive Spielweise durchziehen würden, würden wir ihm natürlich auch seinen Stärken berauben. Und das wäre natürlich auch schade, weil ich glaube, er kann seinem Spiel, kann unserem Spiel am Ende sehr, sehr viel geben. Letztendlich muss aber Uwe Rösler entscheiden, mit welcher Ausrichtung er am Ende glaubt, den erfolgreichsten Fußball abliefern zu können. Und da kann natürlich auf Einzelspieler jetzt nicht auch unbedingt die größte Rücksicht genommen werden.
Wobei ich dir an einem Punkt widerspreche. Ich halte die aktuelle Ausrichtung gar nicht für so defensiv. Gestern gegen Fürth lag das auch insbesondere daran, dass man Fürth eben nicht die Chance geben wollte, dass sie ihre Konterstärken ausspielen. Also gestern stand der VfL deutlich tiefer, als man das grundsätzlich auch vorhat. Und ich bin auch optimistisch, dass, was ich auch aus den Gesprächen mit Uwe Rösler mitnehme und mit anderen, dass es schon das Ziel ist, auch höher zu stehen, früher zu pressen und generell auch mehr Offensivkraft zu entwickeln. Das war jetzt in den ersten drei Partien nicht so der Fall, aber es ist jetzt auch nicht der grundsätzliche Plan, sich jetzt hinten reinzustellen, auf ein glückliches 1-0 zu hoffen und hinten Beton anzurühren. Also das ist nicht der Plan. Das war bei Schalke teilweise anders in der vergangenen Saison. Die hatten ja auch Ballbesitzphasen, die sehr gering waren. Sie hatten den zweitgeringsten Ballbesitzanteil in der vergangenen Saison, der VfL sogar noch weniger. Und das ist ja schon das erklärte Ziel des VfL, auch die Ballbesitzphasen zu erhöhen. Und Ballbesitz allein generiert nicht zwingend Torchancen, das ist auch klar. Aber es ist jetzt auch nicht geplant, dass man sich jetzt einigelt und dann darauf hofft, dass man vorne diese Effizienz beibehält, die man aktuell hat. Das geht allein rechnerisch nicht auf. Also es gibt ja heutzutage diesen Expected Goals Wert, sehe den teilweise auch ein bisschen kritisch, aber nichtsdestotrotz zeigt er eben an, wie hoch die Torwahrscheinlichkeit auf der Basis der Torchancen ist. Und wenn man sich das anschaut, hätte Fürth dieses Spiel gestern eigentlich gewinnen müssen. Auch Braunschweig war da einen Tacken besser. Insofern, da wird man zulegen müssen. Man muss die Qualität, finde ich, der Torchancen in jedem Fall erhöhen. Die war speziell gestern ja auch nicht so groß. Also das Hofmann-Tor, ausnahmsweise Heiko Vogel recht nach dieser skurrilen PK gestern. Aber also das kannst du ja so nicht oder das übst du ja so nicht ein. Und Hofmann trifft den Ball ja sicherlich auch nicht immer. Und beide Tore waren auch noch leicht abgefälscht oder die Bälle im Vorfeld der Torerzielung waren leicht abgefälscht. Insofern war da auch ein Tackenglück dabei. Aber Claudio, wir haben uns im Vorfeld dieses Podcasts kurz über die PK gestern unterhalten. Nimm uns mal ein bisschen mit, was hat dich irritiert? Ich saß da ja gestern, musste auch hier und dann zumindest mal schmunzeln.
Ja, also ich fand den Auftritt bei allem Respekt von Heiko Vogel teilweise skurril. Ich glaube, im Nachgang von dem Spiel kann man immer ein Stück weit emotional sein, man kann sich über die Schiedsrichter beschweren, aber mit welcher Vehemenz er da einen Elfmeter gesehen haben will in der Nachspielzeit, ist mir komplett schleierhaft. Also man hat in den Fernsehaufnahmen deutlich gesehen, dass das kein Elfmeter war. Ich glaube, das war bei Enis Çokay, wo der Ball gegen die Hinterschulter geht. Aus 20 Zentimetern wird der angeköpft und dafür fordert Heiko Vogel mit einer Vehemenz einen Elfmeter auf der PK, dass ich dachte, I don't know, beschimpft auch noch Leute, die den Elfmeter nicht gesehen haben wollen. Von wegen, ich glaube, ein anderer Journalist war das, Philipp, du warst der Zweite, du warst ja auch da. Er wäre der Journalist, der danach gefragt hat, er wäre der Zweite, außer der Schiedsrichter, der es nicht gesehen hätte, ansonsten hätte es jeder gesehen. Ja, ich weiß nicht. Also es waren da ein paar skurrile Aussagen dabei, wo ich dachte, ja, die Meinung, glaube ich, hat er exklusiver, als er, glaube ich, denkt. Was war dein Eindruck?
Gut, ich verstehe die Fürther, dass sie da gerne noch diesen Elfmeter gesehen hätten, weil es dann die Riesenchance gewesen wäre, den Ausgleich zu erzielen und weiterzukommen. Aus meiner Sicht ist es, also ich, zwar aus meiner Sicht auch kein Elfmeter, wegen dieser kurzen Distanz und eben keine Absicht bei Çokay zu erkennen. Aber ich ich erwische mich dabei, dass ich darüber nachdenke, ob der VfL das nicht umgekehrt vielleicht auch gefordert hätte. Also das ist ja so ein Ding. Ja, ich möchte jetzt keinem speziell was unterstellen, aber im ersten Moment zumindest wünscht man sich das, glaube ich, auch. Also das erlebe ich immer wieder, dass dann viele doch ihre Vereinsbrille aufhaben und dann Elfmeter oder was auch immer fordern. Insofern sei es drum, ist jetzt auch aus Bochumer Sicht überhaupt nicht relevant. Ich glaube, aus Bochumer Sicht sind andere Dinge jetzt viel wichtiger. Und wenn ich nochmal auf das Spiel eingehe, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Claudio, ich fand mit den Wechseln, die ja teilweise auch recht früh stattfanden, kam so ein Bruch ins Spiel. Also weil man eben das Niveau nicht aufrechterhalten konnte. Also es gab dann wieder den Wechsel, den hat man schon in Braunschweig, Hanslik für Tatz, ging wieder spielerische Qualität verloren. Das aus meiner Sicht ist das nicht der Optimalwechsel, weil man eben dann jemanden reinbringt, der zwar im Anlaufverhalten stärker ist, aber der eben die spielerische Komponente nicht so mit. Die Rolle von Hanslik ist mir ohnehin gerade noch ein bisschen schleierhaft. Und auf anderen Positionen mussten dann sehr viele junge Spieler rein. Savas, Grimaldi, Meier. Ich finde gerade Meier hat es in einigen Aktionen extrem gut gemacht. Der gefällt mir gerade wirklich gut. Bei Grimaldi bin ich da noch ein bisschen skeptischer. Savas war okay, aber eben auch nicht auf dem Niveau, dem Wittek vorher unterwegs war. Und ich finde ja auch, man muss den Jungen eine Chance geben, aber gleichzeitig, als ich mir gestern die Bank angesehen habe, dachte ich, hui, also so richtig gute Alternativen fehlen da gerade. Und wenn man dann jetzt nochmal zwei, drei Verletzte hat, das war ja gestern der Fall, Holtmann fehlte, dann musste man Olsen rausnehmen, Wittek musste man im Laufe des Spiels rausnehmen, Bomben eigentlich auch, dann fehlen sehr schnell Alternativen. Man kann nicht Position 3- oder 4-fach besetzen, aber in Summe fehlt mir so ein bisschen die Breite in diesem Kader. Was meinst du dazu?
Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Gerade dieser Wechsel Tass auf Hanslik, den wir auch schon in Braunschweig gesehen haben, es ist ein defensiver Wechsel. Wie du meintest, Hanslik ist im Anlaufverhalten natürlich ein Stück besser als Tass, aber du hast halt spielerisch einfach gar keine Komponente mehr dann drin. Und das sieht man dann eben auch. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass wir sehr, sehr tief stehen, uns einigeln, ja fast schon um Gegentor betteln, wie es dann gestern teilweise war. Ne? Man hat viele, viele Chancen der Fürther gehabt, wo man irgendwie noch ein Bein dazwischen bekommen hat, wo man sich gar nicht mehr lösen konnte. Es gab gar keine Entlastung mehr. Ja, als wir nur noch zu zehnt waren, ist das vielleicht auch ein Stück weit normal. Man kämpft, man beißt, man will irgendwie dieses Spiel über die Zeit bringen, dass es da keinen strukturierten Ball mehr gibt. Aber man in der 60. oder wann das ungefähr war, da irgendwie komplett dann das spielerische Element rauszunehmen, die letzten Drittel des Spiels eigentlich nur noch passiv zu stehen, nicht mehr zu agieren, schwierig. Und ich glaube, das, was du gerade genannt hast mit der Kadertiefe, genau den gleichen Gedanken hatte ich gestern, als ich die Bank gesehen habe, auch. Auf der einen Seite, klar, wir müssen die jungen Spieler integrieren, man muss, wir sind ja bei einem Thema Kaderwerte schaffen. Grimaldi hat eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Man sieht gerade so ein bisschen, dass es dann jetzt in den Pflichtspielen noch nicht ganz das Niveau ist, was er angedeutet hat in den Testspielen. Da muss man vielleicht aber auch mal eine Saison zurückdenken. Farid Alfa-Ruprecht, was haben wir über den geschimpft in der ersten Hälfte der Saison, dass er keinen Impact aufs Spiel hatte. In der zweiten Hälfte der Saison hat er dann gute Spiele gemacht, einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Ich hoffe bei Grimaldi auch so ein bisschen darauf, dass er eben diesen Sprung macht, wenn er sich jetzt ein bisschen an das Tempo in der zweiten Liga gewöhnt. Savas, genau das Gleiche. Der hat eine gute Vorbereitung gespielt, aber der hat halt vorher U19 gespielt. Das ist seine erste Profisaison. Da das gleiche Niveau wie bei Wittek zu erwarten, ist schwierig. Meier sehe ich ganz genauso wie du. Den fand ich in Braunschweig schon relativ stark. Den fand ich gestern auch stark. Macht das sehr, sehr gut, sowohl offensiv als auch defensiv. Klar, hat mal wieder so ein, zwei kleine Situationen drin, wo er vielleicht ein bisschen zu langsam denkt, weil das Tempo einfach noch sehr hoch ist in der zweiten Liga. Aber generell, glaube ich, deutet er an, was für ein Talent er ist. Und bei ihm hoffe ich tatsächlich auch oder sehe ich auch tatsächlich, dass er sich jetzt nicht in allzu ferner Zukunft vielleicht den ein oder anderen Startplatz mal erkämpfen könnte bei einem Pflichtspiel. Ansonsten, ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, Hanslik ist noch nicht so richtig angekommen in Bochum. Keiner weiß so richtig, was seine Rolle gerade ist. Er ist kein richtiger Flügelspieler. Er ist kein richtiger Stürmer in unserem System. Dafür ist er körperlich nicht stark genug. Ein Zehner ist er irgendwie auch nicht. Zumindest nicht das, was Tass bei uns spielt. Ja, und ich glaube, diese Rolle war ihm, glaube ich, so ein bisschen zugedacht vorher, dieser Offensiv-Rounder, aber irgendwie gehört er gerade nirgendwo so richtig hin und das führt dann automatisch dazu, wenn dann eben ein paar Spieler auch ausfallen, wie einem Holtmann aktuell, wie die drei Außenverteidiger dann irgendwie raus mussten, dass der Kader in Summe sehr, sehr dünn ist. Und ich glaube, das ist das, wo ich gerade auch noch Bauchschmerzen habe, wie das über 34 Spiele bis nächstes Jahr in den Mai gehen soll. Weil Verletzungen hast du immer wieder über die Saison und entweder ist man sich jetzt sicher, dass die jungen Spieler diesen Sprung schaffen in den nächsten Wochen und Monaten, das darf halt nicht zu lange dauern, oder man muss noch nachlegen. Ja, man will noch nachlegen, da reden wir ja gleich auch noch drüber, aber in Summe sind dann zwei Spieler, die man auch holen will, vielleicht doch nicht genug. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das, Philipp?
Ja, wobei, also wir reden jetzt ungefähr eine Woche vor Transferschluss. Am 1.9. können die Transfers oder müssen die letzten Transfers abgewickelt werden. Vereinslose Spieler können auch noch danach verpflichtet werden. Aber ich möchte den Fans jetzt so ein bisschen die Illusion nehmen, dass da jetzt noch drei oder vier Spieler kommen. Also wenn ich jetzt teilweise anschaue, was sich der ein oder andere wünscht, dann ist es ein linker Flügelstürmer, dann ist es ein Achter. Also die beiden Positionen, die auch Uwe Rösler in den vergangenen Wochen immer wieder genannt hat, dann ist es jetzt nach dem wahrscheinlich längeren Ausfall von Bomm und vielleicht auch Ausfall von Olsen, ist es ein rechter Außenverteidiger. Das war ja eh eine Position, über die wir ja auch immer wieder diskutiert haben, aus Qualitätsgründen, wobei ich sage, da müssen dann einfach zwei etablierte Spieler reichen. Du kannst dir den dritten dann nicht noch leisten. Und dann musst du auch eigentlich noch über einen Sechser reden, weil ein Bomb als Sechser-Ersatz eingeplant ist. Wobei ich da sage, wenn Schalke ausfällt, musst du es dann mit dem vorhandenen Personal lösen. Da musst du im Zweifel sagen, Meier muss die etwas defensivere Rolle einnehmen oder Panneweg. Das ist nicht optimal, aber du wirst halt nicht jede Position dreifach besetzen können. Also zweifach, und das schließt dann auch schon Verletzungen mit ein. Und wenn dann einer mal länger ausfällt, musst du schauen, na gut, wenn jemand vielleicht zwei Monate ausfällt, dann musst du vielleicht nicht jemanden verpflichten. Wenn du natürlich einen Spieler hast, der 6 Monate plus ausfällt, ist es nochmal was anderes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir kommende Woche dann oder bis kommende Woche noch drei neue Spieler sehen werden. Das wird dann natürlich auch finanziell schwierig. Also das auch nochmal zur Einordnung. Der Etat ist größtenteils gerade ausgeschöpft. Man hat jetzt im Pokal nochmal eine Prämie dazu bekommen. Man wird noch Teile der Zuschauereinnahmen der nächsten Runde einkassieren. Insofern reden wir da über ungefähr 500.000, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr. Und damit ist auch wieder ein bisschen mehr möglich. Und man hat auch die Absicht, da noch den Kader zu verbessern. Aber es wäre unwahrscheinlich jetzt zu sagen, da kommen jetzt noch drei neue Spieler. Ich persönlich rechne, Stand jetzt, wenn ich eine Prognose abgeben müsste, sagen, einer kommt mindestens zwei, halte ich auch für gut möglich, aber drei plus x ist aus meiner Sicht komplett unrealistisch. Und dann sind wir natürlich bei der Diskussion, wo setzen wir Prioritäten? Wo würdest du Prioritäten setzen?
Also eine absolute Top-Priorität und ich weiß nicht, ich glaube, da gibt's auch keine zwei Meinungen zu, ist für mich ein spielstarker Achter. Ich glaube, das war, glaube ich, das Element, was mir in den ersten Ligaspielen auch am meisten gefehlt hat. Ich glaube, dass die Kombination aus Çocuk und Panevich nicht für alle Gegner ideal ist. Panevich bringt eine ganze Menge mit, Dynamik, Zug nach vorne, ist auch zweikampfstärker geworden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, diese Kombination ist daher aber nicht ideal, weil beide nicht unbedingt pressingresistent sind. Das hat man in Braunschweig gerade in der Anfangsphase immer wieder gesehen. Wenn Braunschweig aggressiv angelaufen ist, war kein gepflegter Spielaufbau mehr möglich. Und der zweite Punkt ist eben, wenn wir einen spielstarken Achter haben, kann Bergkantastik ein bisschen weiter vorne zwischen den Reihen positionieren in gefährlicheren Zonen, muss sich nicht immer wieder so weit fallen lassen, weil er dann ja das einzige spielerische Element ist, was wir im Spiel haben. Deswegen wäre für mich ein spielstarker Achter, um flexibel auf verschiedene Gegner reagieren zu können, immer wieder ein bisschen spielen zu können mit Çocuk, Panevich und dann einem Mr. X im zentralen Mittelfeld, die ideale Kombination für eine bestimmte Spielweise beim Gegner zu finden, eigentlich das, was man auf jeden Fall braucht. Und da braucht man auch nicht einen Spieler auf der Acht, der irgendwie mittelmäßige Qualität hat, sondern wirklich jemanden, der uns sofort weiterhilft. Das wäre für mich die absolute Priorität. In der Offensive schwanke ich so ein bisschen zwischen dem Flügelspieler, den Uwe Rösler immer wieder fordert. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Gerade mit Gerrit Holtmann zu planen, ist nicht unbedingt einfach, so sehr wie ihn alle mögen, auch auf einer persönlichen Ebene. Der Körper zeigt immer wieder, dass er eben keine 34 Spiele machen kann. Und Grimaldi hat jetzt auch gezeigt, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Ich glaube, da einen Spieler zu finden, das kann ich nachvollziehen. Aber gleichzeitig drückt für mich der Schuh auch ganz vorne bei einem Ersatz für Hofmann. Wir haben aktuell keine Alternative im Kader, die Hofmann ersetzen kann, ohne dass man sofort die ganze Statik des Spiels umbaut. Das ist ein Thema, das macht mir tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich finde es überraschend, dass das so wenig offen angesprochen wird. Ja, man hat gegebenenfalls die Möglichkeit, Rasmussen vorne spielen zu lassen. Der hat jetzt auch nicht den schwächsten Körper, aber es ist eben auch kein Philipp Hofmann mit 1,95 Meter, der durch Kopfballstärke besticht. Und Hanslik wäre für mich aktuell auch keine Alternative vorne. Deswegen schwanke ich bei meiner zweiten Priorität ganz stark zwischen einem Flügelspieler und einem Spieler für vorne drin. Vielleicht gibt es ein Profil, das beides abdeckt, aber dann wäre es wieder auch so eine nichts Ganzes und nichts Halbes. Also das wären die beiden Top-Prioritäten für mich. Immer Rechtsverteidiger sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie du. Man hat mit Olsen und Bomb zwei gestandene Spieler auf der Rechtsverteidigerposition. Das muss de facto reichen. Man kann natürlich Zweifel haben an der Qualität. Olsen hat sich schwer getan in der Vorbereitung. Die letzten Leistungen waren mal so, ist jetzt erstmal raus. Baum hat es ganz ordentlich gemacht, wird vielleicht länger verletzt fehlen. Aber ich bin da bei dir, dass das nicht die Position ist, wo man jetzt vermutlich noch nachlegen werden muss oder kann. Im Zweifel muss man halt den Umweg gehen, dass zum Beispiel ein Karademia auf rechts spielt. Das ändert natürlich auch wieder ein bisschen die Statik im Spiel. Aber wäre vielleicht eine Alternative. Wäre für mich tatsächlich jetzt gerade mit Blick auf das knappe Budget nicht die Position, wo ich erwarten würde, dass da noch Verstärkung kommt.
Ja, du hast jetzt die Stürmerposition oder die Mittelstürmerposition auch noch aufgemacht. Dann hätten wir in Summe 5. Also ich verstehe deinen Gedanken. Da wird aber niemand mehr kommen. Also einfach, weil man jetzt 3 Kandidaten davon hat. Hofmann, Hanslik, ja, diese Polyvalenz, dieses ist für mich ein Unwort, weil ich den Eindruck habe, dass diese Spieler, die auf mehreren Positionen eingeplant sind, dann oft einfach keine Hauptposition haben und das dann für die oft schwierig ist, in die Mannschaft zu kommen. Aber man hätte Hanslik da zur Verfügung, auch wenn das natürlich die Spielweise massiv verändern würde. Und Mansur Ugutakpa ist da natürlich auch eingeplant, weil Uwe Rösler klar gesagt hat, er sieht ihn vor allem im Sturmzentrum. Und ich finde auch, das Gleiche kann man bei den offensiven Außenpositionen sagen. Man hat ja theoretisch viele Optionen. Yoshi, Rasmussen, Holtmann, auch wenn er eher aktuell Teilzeit arbeitet nur, aber den hat man. Dann Grimaldi, auch Mansur Ugutakpa könnte dort spielen. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil man eben schauen muss, wo setzt man dann die Mittel ein. Babis Drakas fällt jetzt länger aus. Mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass man da so unkonkret in der Kommunikation war. Man muss ja nicht die Diagnose 100% nach außen kommunizieren, aber da ist eben auch unklar, fällt der jetzt irgendwie 4 Wochen aus oder 4 Monate, das aber nur am Rande. Also ich glaube, da kann man sich noch verbessern in der Breite, aber die Frage ist ja, wo legt man die Priorität drauf? Und dann sage ich ganz klar, ein Achter, spielstarke Achter, bin ich bei dir. Die 6 muss man wahrscheinlich intern im Zweifel auffangen, sollte Tschokal mal was passieren, dann muss es Panevik lösen, dann muss es Meier lösen. Von daher wäre ich da bei einem Achter, der auch Defensivaufgaben nicht ganz vernachlässigt, da wäre ich bei dir. Ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die man da aber leider braucht auf der Position. Ja. Also nicht ganz einfach, da jemanden zu finden. Ja, und hinten rechts, das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie es jetzt mit Olsen und Bomb weitergeht. Also Bomb, wenn er jetzt länger ausfällt und Olsen nicht, sage ich, das kriegt man vielleicht noch kompensiert, ist nicht optimal, aber wenn Olsen jetzt auch noch länger ausfallen sollte, dann muss man natürlich handeln. Was ich persönlich ein bisschen unglücklich finde, ist, dass man Kaspar Kosiarski an einen Verein verliehen hat, bei dem er gerade noch nicht gespielt hat und der offensichtlich auch nicht mal mit der Viererkette spielt, die man ja beim VfL bevorzugt und die Kosciuszko eigentlich lernen sollte. Also diese Leihe an sich, verstehe ich eine Leihe von Kosciuszko, absolut, finde ich sinnvoll, damit er Erfahrung auf Profiniveau sammelt. Aber, und ich weiß auch, es ist nicht immer ein Wunschkonzert, man braucht einen passenden Abnehmer, aber dass der jetzt bei einem Verein spielt, der wahrscheinlich eher mit Dreierkette spielt, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Da hätte ich ganz ähnlich.
Noch eine junge Alternative.
Ja, ist natürlich jetzt vom Timing her unglücklich.
Ja, also.
Ja, ist vom Timing her jetzt natürlich sehr unglücklich gelaufen mit der Leihe. Aber ja, was willst du machen? Du musst jetzt mit der Situation dealen, wie sie eben gerade da ist. Ich verstehe total, worauf du hinaus willst. Nicht ideal gelaufen, gerade mit Perspektive, dass man sagt, man will den Jungen vielleicht im kommenden Jahr dann einbauen und dass er explizit gesagt worden ist, dass er eher ein Schienenspieler als Rechtsverteidiger ist. Löst das Problem des VfL leider noch nicht kurzfristig. Deswegen kann ich deinen Gedankengang gut nachvollziehen, dass du sagst, wenn die beiden jetzt längerfristig ausfallen sollten, hinten rechts, dass das eben eine der Positionen wird, auf denen man noch nachlegen muss. Bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch passiert. Wir haben jetzt noch knapp eine Woche, ist das Transferfenster noch geöffnet. Muss auf der einen Seite sagen, Großteil des Kaders war dieses Jahr sehr früh beisammen, man nach und nach noch verstärkt, aber man hatte zur Vorbereitung zum Trainingslager eigentlich den harten Kern der Mannschaft, die jetzt auch spielt, zusammen, mal Carol Metz ein bisschen ausgenommen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass man jetzt auf die letzten Transfers auch noch gut vorbereitet ist, sich mal man im Zweifel den Schattenkader aufgestellt hat, um gegebenenfalls auch nochmal auf der Rechtsverteidigerposition reagieren zu können. Man hat bisher noch keinen Spieler geliehen. Das ist ja auch noch ein großer Pluspunkt, dass das eine gewisse Flexibilität gibt. Und man sagt, man hat nicht wieder 6 Leihen wie im letzten Jahr, sondern 1-2 Leihen vielleicht und die dann auch qualitativ unterstützen können, schränkt dann jetzt auch bei der Suche nicht ganz ein. Ich bin gespannt. Also da wird wieder einiges noch in Bewegung sein in der letzten Woche.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden in etwas mehr als einer Woche schlauer sein. Und wie gesagt, sicher, dass vor allem im zentralen Mittelfeld noch was passieren wird. Ein Achter wird kommen. Das hat Uwe Rösler oft genug betont. Das ist eigentlich quasi seine Prio 1. Und wenn dann noch jemand kommt, dann muss man auch eben jetzt die nächsten Tage abwarten, wie dann die Diagnose beim BOM ist. Claudia, wir werden es verfolgen. Wir werden darüber berichten und dann danke ich heute allen, die wieder zugehört haben bei unserer mittlerweile 25. Folge und Audi, wir sehen und hören uns wieder.
Ciao.